Lieber Herr Jesus, jetzt hilfst du uns zu einem mordsmäßig langer Psalm. Da ist so viel drin. Und da hilf uns, dass wir das verstehen in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Amen. Jetzt, was weißt du über diesen Psalm 119? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wichtige Frage. Also längst, wo ist der kürzeste? Danke. Also, da haben wir schon die Bibelfesten hier. Wie viele Verse haben wir in diesem? Okay, halt. Hast du schon vorher geguckt? Ja, dich schlau gemacht. Jetzt gibt es natürlich einige Besonderheiten. Und da wollen wir, Jörg. Da können wir gleich aufhören, das seid ihr schon so gut. Stimmt, richtig. Ich komme nachher ausführlich noch drauf, auch mit Beispielen hier, dass man das mal vor Augen hat. Vielleicht vor den Anmerkungen noch die Frage der Autorenschaft. Ist eigentlich ja, in der neueren Zeit immer wieder angefochten, aber die Kirchenväter helfen mir da auf ungemeinte Weise. Ja, Georg, Franke, Johann Arndt, Spurgeon, Luther, alle sagen sie, David wäre der Urheber. Spurgeon argumentiert so, es muss nicht immer der Name dastehen. Aber man sieht aus dem gesamten Schriftlichen, dass er es ist. Ja, das ist einfach so. Und ich denke, da können wir, es wird kein Name genannt, aber wir wollen mal annehmen, dass das David gewesen ist.
Daniel ist das, der auch diskutiert.
Ne? Nee, was heißt Daniel gesagt?
David. Er auch diskutiert als David.
Ja, ich denke, die Kirchenväter haben auch den Hebräerbrief Paulus zugewiesen, ja, wo die moderne Theologie und die anderen alle da rumrätseln. Also da gibt es, aber wir wollen hier nicht streiten anfangen, ja, sondern es geht einfach darum, die Kirchenväter haben es so gesehen und da, denke ich, sind wir ganz gut dran. Zu einigen Anmerkungen. Na, ich glaube, dann nehme ich doch lieber die Hand hier. Psalm 119, Anmerkungen zu Psalm 119. Vielleicht zu Anfang noch, das Skript könnt ihr bei mir dann runterladen von der Homepage auch mit. Ich habe hier auch eine Aufnahme und die PowerPoint auch. Also man braucht jetzt nicht unbedingt alles mitschreiben. Ja, und dann hat man die Möglichkeit, Stichpunkte dann nachher zu ergänzen.
Wie heißt der
Link? Sag ich noch. meinname.de. Okay. So. Es wird genannt das göttliche ABC, ja, oder das goldene ABC, beides. Spurgeon sagt das goldene ABC Davids. Und dann haben wir hier, weil es in allen Schattierungen und Punkten letztendlich über das Wort Gottes Auskunft gibt. In dieser Absicht sollte man die Schrift lesen und können, und dadurch würde ein Stück weit sich verdeutlichen, dass ich das Wort Gottes lieb habe. Das heißt, Liebe und diese ganzen Dinge, die hier in diesem Psalm 119 vom Wort Gottes geschrieben sind, bedingen sich gegenseitig. In der Anwendung sagen die Kirchenväter, sollte man möglichst jeden Tag einen dieser Verse lesen, dann wäre man in einem Jahr durch mit zweimal Lesen und hätte noch 12 Tage Urlaub. Also ist doch herrlich, nicht? Da kann man doch sehen, wie praktisch das auch bei den Kirchenvätern ist. Und es wäre, gerade wenn man es auch immer wieder rezitiert, würde sich es im Gedächtnis festhaften und die Kraft dieses Wortes würde sich dann auch überhaupt erst richtig entfalten. Das goldene ABC. Ein zweites, wir haben natürlich noch andere Psalmen, die auch, wie Jörn das schon sagte, mit dem Alphabet durchnummeriert und durchgeschrieben sind. Psalm 9 und 10, 25, 34, es sind insgesamt 7 Psalme, die hier in dieser Weise auch strukturiert sind. Und der Psalm 119, ich werde nachher noch dann das zeigen, hat hier auch immer 8 Verse gebündelt mit einem Buchstaben. Zweite Bemerkung, der 119. Psalm ist als ein Gebet auf Gott ausgerichtet. Wir werden nachher noch einige Statistiken dazu sehen und da wird uns das auch deutlich, wie das hier gemeint ist. Die ersten 3 Verse bilden hier eine kleine Ausnahme. Wer jetzt die Bibel zur Hand hat, wir brauchen sie nachher auch immer wieder, dann sieht man auch, diese ersten 3 Verse bilden ein etwas Abgehobenes gegenüber dem Rest. Ich komme nachher noch ausführlich. Ich habe jetzt das so gedacht, wir tun uns erst einmal die Anmerkungen. Dann habe ich von Luther und von Gerock kleine Möglichkeiten der Einteilung. Es ist sehr vielfältig, wenn man die Kommentare liest. Dann werden wir uns die Verse 1 bis 8 ein wenig näher anschauen und am Ende dann noch die Frage stellen. Wir haben ja das Thema die Liebe zur Heiligen Schrift. Woran erkennen wir, durch welche Textstellen können wir aus diesem Psalm ersehen, wie David seine Liebe zum Ausdruck bringt? Also haben wir auch wieder die Dreiteilung. Die ersten 3 Verse sind Eingang und Zubereitung, wohl denen, die ohne Tadel leben. Ich möchte jetzt nicht alles lesen, wir könnten es natürlich, aber da ist die Zeit rum. Ja, im 4. Vers kommt dann etwas ganz anderes. Du hast befohlen. Und er greift letztendlich auf das, was zuerst gesagt wurde, zurück. Ja, und tut das uns ein Stück weit aufs Herz knoten. Ausnahmen, davon gibt es nur im 115. Vers und 122. Vers. Ich komme gleich auf den anderen nochmal. Der 115. Weicht von mir, ihr Boshaften. Ich will halten die Gebote meines Gottes. Man könnte auch sagen, er möchte Befreiung von den Boshaften, in welcher Form sie auch kommen. Ja. Ansonsten haben wir immer die Liebe, die durch den ganzen Psalm 119, 176 Verse hindurchgeht. 22 mal 8 gibt halt 176. Ja. Und es ist ein vollkommenes Muster hier uns ein Stück weit gegeben, auch für das Gebet. Und manchmal könnte man ja, also bei den griechischen Philosophen und griechischen Rednern und früheren Rednern war es immer so, je mehr sie geredet haben um einen Punkt herum, desto blumiger wurde es und desto weniger haben sie ausgesagt. Das ist bei manchen Politikern heute auch so. Mit viel Reden, wenig oder gar nichts ausgesagt. Aber bei David, gleich bei dem Namen, sehen wir in 176 Versen nicht irgendwie eine permanente Wiederholung von gewissen kleinen Nuancen, sondern wir haben immer wieder besondere Sachverhalte, die hier schwerpunktmäßig betont werden. Also es ist etwas Wunderbares, diese Psalmen hier auch einmal im Gesamten zu lesen. Der Hauptinhalt des Psalmes überhaupt ist das Glück des Menschen, das durch Gottes Wort uns gegeben wird. Das könnte man quasi als Hauptsatz so ein Stück weit darüber setzen. Deswegen auch gleich dieses Wohl denen, wir kennen das auch, ich komme nachher noch darauf zurück. Und es soll derjenige, der hier im Glauben steht, nichts anderes suchen als seine Richtschnur in Gottes Wort. Nur in Gottes Wort wird die Wahrheit bezeugt und nur in Gottes Wort habe ich das ganze Wesen, was ich danach ausrichten soll. An Gottes Wort. Dichten und trachten soll bitte am Wort Gottes, so wie es in Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so sagt uns hier David, trachte zuerst danach. Dieses Wort wo wir es gehört haben in Jesaja 1, Gott hat geredet, ja, nicht irgendwie zur Seite zu legen, sondern ganz, ganz besonders wichtig zu erachten. Ein viertes inhaltliche Besonderheiten. Wir haben in diesem Psalm, kommen wir auf den Inhalt, 11 verschiedene Benennungen für Gottes Wort. Ich habe es jetzt etwas kleiner geschrieben hier. Vers 1, das Gesetz wird hier, also Synonyme für Gottes Wort. Das Gesetz kommt 25 Mal vor. Seine Zeugnisse 22 Mal. Deine Befehle 20 Mal. Deine Wege oder dein Weg 10 und 18 Mal. Dann haben wir deine Rechte. Da haben wir es hier unten noch einmal in Vers 13. Das tue ich gleich nochmal einblenden. Ja, dann haben wir alle 11 Kategorien. Ich habe jetzt aufgrund des Hintergrundes einfach ein paar Sachen schwarz gemacht, dass es sich abhebt. Ja, dann haben wir Gebote, 42 Worte, 44 Mal Wort und Rede. Dann haben wir die Rechte und Gerichte, 7 Mal Ordnung, 13 Mal Gerechtigkeit, 10 Mal Wahrheit, 7 Mal. Also in unterschiedlichster Form das Wort Gottes uns ja, lieb und dargestellt worden ist durch David. Und es kommt in jedem Vers wenigstens ein Begriff dieser 11 Begriffe vor. Und das zeigt uns den Nachdruck, den David hier auf Gottes Wort letztendlich setzt. Nur der 122. Vers wird ausgenommen, da heißt es, vertritt du deinen Knecht und tröste ihn, dass mir die Stolzen nicht Gewalt tun. Alle anderen Verse haben diese, wie soll ich sagen, inhaltliche Form. Also wir haben nur 2 Verse, die hier nicht dem Wort Gottes gewidmet sind. August Hermann Franke sagt dazu, es hat aber seinen großen Nutzen, wenn man diese 11 Worte wohl merkt und ihren Nachdruck recht in sein Gemüt fasst. Also wir sehen, ja, man muss nicht immer nur Wort Gottes sagen, sondern da gibt es noch jede Menge andere Ersatzbegriffe, die hier mit der einen oder anderen Nuance dann uns auf die Sprünge helfen wollen. David legt ganz besonders Schwerpunkt auch auf die Nähe Gottes. Wir machen einmal weiter, die Anmerkungen sind noch nicht zu Ende. Schwerpunkt ist die Nähe Gottes. Ich habe jetzt einmal herausgezählt, da ist dieses Pronomen dein, deine, deiner, deines. Wie oft, schätzen wir mal, kommt dieses in dieser Form, dieser vierfachen, also immer jeweils einzeln, vor? Kann man nur schätzen. Ja, liegen gar nicht schlecht. Also wir sind bei 210 Mal. Ja, wenn man das also gut, es ist in jedem Vers mindestens einmal sogar noch doppelt. Dein, deiner, deine, deines. Also er spricht nicht ich und nochmal ich und ich bin so gut und ich kann das alles. Nein, er guckt völlig weg von sich und sagt dein, 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 dein. Das zeigt die Nähe. Das nächste, was wir jetzt einfach mal schauen, die Erwähnung Gottes, nicht unbedingt den Namen, da kommen wir gleich noch drauf. Wie oft haben wir eine Erwähnung Gottes? Kann man auch nur staunen. 176 Mal, also ist auf die gesamten Verse dieses Psalms verteilt. Und jetzt kann man das Tetragramm JHWH, wir lesen es bitte von rechts nach links. Ja, das haben wir 24 Mal hier. Was? Nur 24? Warum 24? Was fällt euch bei 24 ein? Nun klar, 2x12, nicht? Oder? Dankeschön. Oder 4x6, ja? Können wir die ganze Sache runter. Okay, geht auch, aber. Ja, das hat meine Frau auf der Fahrt hier auch gesagt. Also, für alle, wie soll ich sagen, Tageszeiten ist dieser Psalm uns mit Yahweh, der Herr, zur Verfügung, aber noch etwas ganz anderes. Danke. Ja, solche guten Sprüche kenne ich schon. Na, danke. Nein, aber denk doch mal an Offenbarung 4. Wer steht denn da vor dem Thron? 24 Älteste. Ja, und wir sehen, dass dann die 24 noch einen ganz anderen Schnack kriegt. Das ist das Wort Gottes für das alt- und neutestamentliche Volk. Die Vollkommenheit der Gemeinde wird da abgebildet und die Vollkommenheit des Gesetzes. Allein durch diese Zahl. Nicht? Köstlich. Also ich kann so staunen. Und wir können nicht, aus dem Grunde, nicht auf dieses Wort Gottes verzichten. Es geht nicht. Wir haben für unser Leben, für unser ganzes Gestalten, für alle Ethik keinen Maßstab in uns, der vergleichbar wäre mit Wort Gottes. Philipp Möller, ich will einen kleinen Exkurs machen hier. 2008 gab es die Atheistenbewegung. Sie fuhren mit einem großen roten Bus, gottlos glücklich, ja, zu 99,9% gibt es keinen Gott, durch die deutschen Lande. Und dieser Philipp Möller war der Gründer dieser Bewegung, der Atheistenbewegung, und er sagt, wir brauchen keinen Gott, um unser Miteinander zu regeln. Und ich sage, du irrst einfach. Wir sehen das Chaos und das Durcheinander, wenn wir keine Maßstäbe haben. Wenn wir wie bei Habermas im Diskurs alles selber erarbeiten müssen. Und dann gilt es nur so lange, bis einer widerspricht. Und dann sind wir wieder am Diskutieren. Habermas? Möller, ja. 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 Aber diese Atheisten sind... Ja, 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 aber nicht, also ich wollte nur sagen, nicht, hier gibt es ja Bestrebungen, die sagen, das brauchen wir alles gar nicht. David sagt uns, ihr lieben Leute, die innere Struktur, die man hier so ein Stück weit erkennt, und auch der Inhalt, lassen uns getrost sein, wir kommen ohne Gottes Wort nicht zu Werten und Normen, die 10 Gebote, nicht die ersten Tafeln, wie komme ich mit Gott klar? Die nächsten, die letzten Tage, die zweite Hälfte, wie komme ich mit dem nächsten klar? Auch hier die 10er-Zahl wieder, ich möchte nicht näher darauf eingehen. Wir kommen, also wir sehen, wir brauchen dieses Wort Gottes und in dieser Zahl 24 ist das ein Stück weit abgebildet. Wir gehen zum nächsten Anmerkungen. Luther. Luther sagt zu diesem.
Meinst du, wir brauchen das, die 219?
Ja.
Oder meinst du, wir brauchen das Wort Gottes allgemein?
Generell. Das soll uns letztendlich in dieser Geballtheit verdeutlichen. Leute, ohne Wort Gottes seid ihr hoffnungslos verloren. Keine Orientierung. Ja. Nichts ist dann da, wo auch in der Todesstunde halt da wäre und so weiter. Und jetzt Luther dazu, danke, dass du mir die Steilvorlage gibst hier. Ja, er sagt, es ist zu merken, dass dieser Psalm fast ganz und gar auf das erste Gebot geht. Das da lehrt, wir sollen Gott ehren. Wie kann ich Gott ehren? Ja, ich ehre den natürlich. Ja, ich gehe in den Wald und tue mir dort irgendwie schöne Gedanken machen. Nein, wir ehren ihn, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Das ist das. Dazu Luther. Luther hat in seinen Tischreden 5 Punkte, gerade auch zu diesem Psalm 119, immer wieder herausgestrichen. Und ich habe sie uns einmal mitgebracht hier. Immer wieder, Gottes Wort bewahrt die reine Lehre. Das wäre die Vollkommenheit. Ja, die reine Lehre des Gesetzes und die Verheißung vom Messias rein und lauter bewahrt. Zweitens, alle Meinungen und Gottesdienst meiden, die nicht aus Gottes Wort kommen, weil sie verirren. Die Lehre vom rechten Gottesdienst, von der Beichte, vom Bekenntnis, vom Abendmahl, von der Anrufung vom Kreuz, alles ist in Gottes Wort eindeutig und klar. Luther spricht ja auch von der doppelten Klarheit der Schrift. Möchte ich jetzt nicht weiter eingehen drauf, aber wir haben es vorhin schon gehört von der Klarheit. Die Lehre über den rechten Gottesdienst, ja, hatten wir gerade schon. Dann ein viertes, die sind zahlreiche Gebete, sind hier eingestreut. Die Erhaltung des Wortes Gottes ist erstes Gebot. Die Erhaltung des rechten Gottesdienstes, er spricht jetzt eben davon, und wir sollen uns hüten, der Lüge Raum zu geben. Ein Zweifaches wird uns, sagt er hier, verdeutlicht, der rechte Gottesdienst zeigt uns unsere Schwachheit, das Gesetz letztendlich, und als Zweites, es zeigt uns die Barmherzigkeit. Wieder Gesetz und Evangelium, was uns Luther hier sagt, ja? Die Lehre letztendlich von meiner Sündhaftigkeit und das andere, und das findet er auch hier alles in diesem Psalm 119, die Lehre vom Evangelium. Psalm 88 haben wir hier etwas, ich möchte es gar nicht zitieren. Dann ein fünftes noch. Er findet im Psalm 119 immer wieder den Verweis darauf, deine Zeugnisse, deine Exempel. Das ist die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Gottes Wort wirkt. Es hat in der Vergangenheit gewirkt und es wird auch in der Zukunft wirken. Und diese Exempel, diese Beispiele haben wir doch nicht, Hebräer 12. Die Wolke der Zeugen, was uns in Hebräer 11 präsentiert wird, all das sind Glaubenszeugnisse, die letztendlich durch Gottes Wort dort auch uns zutage treten. Das Leben der Frommen, all das ist dort letztendlich bei ihm, sagt er, im Exempel und in Zeugnissen uns niedergelegt. Und ohne dieses Gotteswort gibt es keinen Trost und keine Erleuchtung, ja, keine Erquickung und keine Heiligung. Als man die Oktonarien, so nennt man diese Achterblöcke hier vom Psalm 119, las, sagte Luther, wer kann mir einen griechischen oder lateinischen Historienschreiber sagen, der so wortreich wäre wie David? Er hat in einem einzigen Psalm 22 Oktonarien, Achterblöcke, und eine Meinung in allem, nämlich, dein Gesetz, o Herr, ist gut, sagt Luther. Dennoch ist er so wortreich, dass er das immerfort variiert. Summa summarum, es fehlt der Heiligen Schrift nichts, als dass sie kein Geld trägt. Aber Gott hat es so wollen haben, damit man an ihr nicht reich werden soll. Das ist Luther. Ja, ich frage mich, ob ihr da drauf kommt, auf den Bezug. Aber reich wollen wir werden an Erfahrung mit unserem Gott. Psalm 119, wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Einteilung. Ich habe einmal von Karl Gerock, dem wunderbaren Prälaten aus der Stiftskirche in Stuttgart, die musst du lesen, die Predigten sind köstlich. Er hat eine Psalmenauslegung und auch den 119. Psalm, und da hat er, habe ich diese Einteilung einmal genommen. 1 bis 8, ein Lob des göttlichen Wortes. 9 bis 16, den rechten Gebrauch des göttlichen Wortes. 17 bis 24, ein Gebet um den Segen zum Gebrauch seines Wortes. 25 bis 48, von den Wunderkräften des göttlichen Wortes. 5. Gottes Wort des Erdenpilgers, Wanderlied und Zehrpfennig. Dann 65 bis 80, Kreuz und Gottes Wort gehören zusammen. Ja, sehen wir, Gesetz und Evangelium, haben wir alles schon da mit drin. Dann, Gottes Wort kann zwar auf Zeiten verdunkelt werden, aber doch bleibt es in Ewigkeit. Und Kreuz und Wort Gottes, 19.6, was er hier 19.6 hat, nicht? Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Jetzt aber befolge ich dein Wort. Dieses Wort gibt es dort dreimal, Vater, Sohn und Geist. Und das muss man erstmal durchbuchstabieren. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Jetzt aber befolge ich dein Wort. 97, 112. Gottes Wort macht die Albernen, Alter, müsste ich nochmal trennen, macht die Albernen weise. Dann die letzten Blöcke noch. Gottes Wort macht dem Frommen oft einen Schrecken und doch immer wieder sein süßester Trost und teuerster Schatz. Was ziemt dem Kind Gottes, wenn es seines Herrn Wort verachtet sieht? Herzliche Bitte um die Segnung und Tröstung des Wortes Gottes. Ohne dieses Wort bin ich ein armes, verirrtes, verlorenes Schaf. Also wir sehen, da ist alles drin, vom Kreuz bis zur Krone, von der Führung bis zum Alleinsein. Es ist alles in diesem Psalm 119 abgebildet, auch was unser gesamtes Leben angeht. Wir wollen jetzt auf Psalm 19, 1 bis 8 uns ein wenig vertiefen. Wir lesen ihn mal zusammen. Wer möchte ihn lesen? Also nur 1 bis 8, nicht 1 bis 176. Oh, ist ja auch interessant, ja. Also 1 bis 8. Ist jemand des Lesens mächtig? Also ich stelle mich mal ein bisschen hier. Also, komm, wir lesen den zusammen. Also, wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn handeln. Wohl denen, die sich an seinem Zeugnis erhalten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Übel tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernste hielte. Wenn ich schaue auf deine Gebote, so werde ich nicht zustande. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Soweit einfach mal. Ja, wir wollen jetzt erst einmal, Vers 1 bis 8, so sieht das im Hebräischen, der erste 8. Block aus. Und jetzt schauen wir einfach hier das Aleph, 8-mal Aleph. Ja? Und dann kommt im zweiten Teil das Bet, ich habe es nochmal eingekreist nun und dann fahren wir runter. Und das will schon was heißen. Für jeden Buchstaben 8-mal etwas zu finden, was sich nicht permanent doppelt, ja, sondern was immer wieder neue Akzente in ganz anderen Kleidern uns verspricht. Wir haben jetzt natürlich auch Bestrebungen, das ins Deutsche so zu übertragen. Der Theologe Franz Delitzsch oder er hat auch das Neue Testament übersetzt, Albrecht heißt er, hat auch versucht, ich habe es nochmal ein bisschen eingekreist hier, ja, all, muss erstmal hier ein bisschen zur Seite, all heil denen, deren Wege unsträflich, die einhergehen im Gesetz Jahres, all heil denen, und wir sehen, er hat es so hingekriegt, natürlich kommt der Text nachher ganz anders raus, wie wir ihn von Luther kennen, ja. Aber so sind auch Bestrebungen da, das einfach einmal für uns auf diese Art und Weise nachvollziehbar zu machen, so wie es letztendlich auch in dem Psalm im Original ist. Wir haben noch einmal jetzt den Text hier, dass wir es besser nachvollziehen können. Vers 1 und 3 nehmen wir als eine Einheit. Wohl denen, die ohne Tadel leben. Wohl denen, ja, woran erinnert euch das? Wohl den.
Psalm 1.
Ja, können wir auch, nicht? Da haben wir auch wohl denen, die nicht wandeln. Aber wo haben wir noch dieses Wohl? Wir können vielleicht auch sagen gesegnet, selig, ja genau. Nicht Matthäus 5, die Seligpreisung. Genau dasselbe ist auch hier. Also haben wir nicht nur die Seligpreisung Matthäus 5, Bergpredigt am Anfang, sondern auch im Psalm, ja, Psalm 84, wohl denen, die im Hause Gottes wandeln. Also, aber hier jetzt in diesem Psalm, wohl denen, warum zweimal? Ganz wichtig. In der Bibel ist nichts unwichtig. Und wenn es jetzt. Ganz genau. Jetzt, was hat es mit den zwei Zeugen auf sich? Wo haben wir denn in der Bibel die zwei Zeugen? Altes und Neues Testament sind die zwei Zeugen. Ja. Weißt du, warum die zwei Zeugen? Habe ich bei David Jaffin gelernt, Judenchrist aus Malzheim. Der sagt, die zwei Zeugen, dass Gott rechtsgültig vor sich selber festlegt, wie der Mensch gerettet und wie er verloren geht. Deswegen das Alte und das Neue Testament. Wir machen ein Testament, das reicht. Gott macht hier zwei. Und da ist diese Rechtsgültigkeit mit dabei. Wir sehen aber auch immer die zwei Zeugen in den heilsgeschichtlichen Epochen. Noah, ja?
Wo kommst du denn zwei Zeugen jetzt hin?
Nein, wohl denen, wir haben zwei, diese Zahl zwei. So. Dass ich nur einfach verdeutlichen möchte, wie wichtig das ist. Diese Doppelung hat immer einen ganz besonderen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ja, auch hier diese Doppelung wieder. Ja, Amen, Amen. Also, da wird es so andeuten, Leute, jetzt müsst ihr ganz besonders aufpassen. Das ist was ganz Wichtiges. Wohl denen, deren Weg unsträflich ist. Es ist ganz wunderbar, dass hier nicht heißt, also du musst unbedingt den Weg nehmen. Wo wir als Schüler würden sagen, also du, wenn du das nicht machst, ja, dann hätte ich nicht gesagt, also wohl denen, die jetzt hier ordentlich sind oder so, ja, die Hausaufgaben machen, sondern da hätte ich gesagt, also lieber Freund, jetzt geht's aber ran. Gott hat die Größe, nicht den Imperativ, die Befehlsform zu nehmen, sondern er lockt heraus, ja, indem er sagt, wohl denen, glücklich sind die, ja, denen gelingt das Leben, die jetzt hier sich diesem Wort völlig verschreiben. Wohl denen. Es ist eine unheimlich freundliche Einladung, könnte man sagen, mit Nachdruck. Ja? Im Hebräischen ist hier gerade selig sind, das ist ein ganz großer Nachdruck im Hebräischen. Ja? Und das soll uns hier ein Stück weit vor Augen geführt werden. Das ist nicht so ein bisschen, dass da einer irgendwie eine Zeitungsente hinschreibt und schon mal doppelt, ja, sondern das hat großes Gewicht. Solange jemand, ja, wie soll ich sagen, das Wort Gottes nicht als selbiges akzeptiert für sich, ja, hat er auch den wahrhaften Grund der Errettung nicht in seinem Herzen. Es ist immer so, die errettet werden, werden sich diesem Worte ganz besonders verpflichtet wissen. Die nicht den Weg zu Jesus gegangen sind, werden in der Regel auch nicht dieses Wort so in ihr Herz hineinlassen. Als normaler Mensch würde man sagen, wenn man jetzt hier so die Bibel lesen würde, sagen, ist ja eigentlich unmöglich. Oh, was da für Unmöglichkeiten drin hat. Durch den Jona. Da geht jemand da durchs Meer, das teilt sich auf einmal. Auferstehung, lauter solche Dinge. Da muss doch der menschliche Verstand amok laufen. Ja? Als Christ sehen wir das anders. Es ist nicht nur ein Notnagel für uns, sondern es ist unser Leben. Gottes Wort, das die anderen vielleicht als Fessel ansehen, sehen wir als Lebensführung und als Lebensweiser. Dieser Anfang, die ohne Tadel leben, da würde jeder sagen, also wohl denen nicht, die ohne Tadel leben, da würde jeder normale Mensch sagen, also das ist leider eine Schippe zu viel, da kommen wir nicht mit. Ich kann mir zwar nichts vorweisen, aber nun denn so manche Dinge, die sind da nicht so astrein, ja? Da opponiert das Normale, der normale Weltmensch opponiert da, wenn man sowas hört. Und Der Christ weiß um diese Not und er weiß aber auch um den Ausweg. Wenn es hier heißt, wohl denen, die ohne Tadel leben, da müssen wir jetzt einfach einmal an Abraham denken. Was haben wir in 1. Mose 17? Da tritt Gott doch wieder vor ihn und sagt zu ihm, du, wandle vor mir und sei fromm. Und genau dasselbe Wort steht hier im Hebräischen. Man könnte jetzt vielleicht sagen, wohl denen, die fromm und rechtschaffen sind auf dem Wege. Wohl denen, die rechte Kinder Abrahams im Glauben sind. Ja, und da merken wir einen unheimlichen, wie soll ich sagen, ein Bedürfnis dieses Psalmbeters, sich auch innerhalb dieser Community der Erzväter anzudocken, zu sehen, dort wie Abraham Gott begegnet ist und ihm das dort zum dritten und vierten Mal schon gesagt hat, du kriegst ein Kind. Und dann dieser Zusatz, sei fromm, wandle vor mir und sei fromm. Da gibt es kein Laster, wo man sagen könnte, ha ja, da habe ich noch extra Bereich, ja. Es geht nicht um Sünde, die uns widerfährt, sondern Laster heißt, da komme ich nicht davon weg. Ja, das sind die Dinge, wandle und vor mir und sei fromm. Deswegen heißt es auch hier, Römer 8, so ist bei denen nichts Verdammliches mehr, die in Christus sind. Nachdrücklich wird geredet, im Gesetz des Herrn wandeln. Ja, das heißt also nicht, die nach dem Gesetz wandeln, sondern im Gesetz des Herrn wandeln. Das Gesetz muss Richtschnur des Lebens und Handelns sein. Man muss im Gesetz des Herrn wandeln. Gottes Wort muss einem gläubigen Christen eine Freude sein. Es muss ihm eine Herzenslust sein. So muss ein Christ im Gesetz. Also es geht jetzt nicht um diese 10 Gebote und nochmal, und ich muss tun und alles Mögliche, sondern das meint die Gesamtheit des Wortes Gottes. Ja? Gesetz und Evangelium können wir nicht trennen. Und deswegen können wir auch sagen, das, was dem Weltmenschen ein Ekel ist, das ist dem Christen eine Freude und eine Wonne. Mir sagte schon mal eine ältere Dame, ich hatte ihr Hofacher, das Andachtsbuch von Hofacker, ein Schrei Jesu gegeben. Sie gab es mir dann nach einiger Zeit zurück und sagte zu mir, Thomas, das ist mir zu hart. Und genau das traf es. Das Wort Gottes ist, er hat es vorhin schon gesagt, Stefan, glaubenweckend oder aber auch verstockend. Diese beiden Sachen, wenn dieser Anspruch auf uns zukommt. Manche meinen, sie könnten sich mit einem kurzen Bibelwort, ja, wie soll ich sagen, das Gewissen etwas beruhigen am Morgen. Ich lese ja auch die Losung und wenn man dann fragt, was war denn drin? Ah, weiß ich nicht mehr. War zu schnell. Ja. Sondern darin wandeln, im Wort Gottes. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir diese Zeit uns nehmen, auch dann darüber nachzudenken, wie kann denn Bibellesen wieder entzündend werden? Wie kann ich denn das wieder richtig machen? Dass das Wort in allen Punkten Regel und Richtschnur meines Lebens wird. Nicht nur in manchen besonderen, sondern in allem. Und wir brauchen nicht 5. Mose 6, heißt es ja nicht, das Wort dann Zeichen auf die Hand und alle möglichen Sachen auf die Stirn und irgendwo aufhängen. Ich denke, das kann man machen als Hilfe, aber es ist für uns nicht, und wir brauchen das Wort im Herzen. Deswegen ist auch das Auswendiglernen nicht unbedingt immer eine Freude, aber eine Notwendigkeit. Ja. Wir sollen es, dieses Wort, in unserem Gemüt mittragen. Andreas Brehm, einer der Elberfelder Reformatoren, 1830 herum, sagt einmal, es kommen so viele Dinge auf uns zu, am Tag, in der Woche, im Monat, dass es das Wort Gottes überdeckt. Und jetzt müssen wir wieder biblisch denken lernen, dass dieses Wort wieder greift in unserem Leben, dass es wieder Gestalt gewinnt und dass es uns wieder zum Trost, zur Richtschnur und zur Erkenntnis wird. August Hermann Franke sagt noch ein Zitat, in Summa, er wird die große Liebe, Freude und Lust, die ein jeder im Wort Gottes haben soll, darin gar kräftiglich ausdrücken. Also, August Hermann Franke, der zweite Vers, wohl denen, die deine Zeugnisse halten. Hier haben wir über dieses Zweimalige schon gesprochen gehabt. Wohl denen, die seine Zeugnisse halten. Hier werden also seine Zeugnisse genannt. Gott, der Herr, geht mit uns um wie ein Richter. Wenn der jemanden überführen möchte von seiner Missetat und dann bringt er Zeuge um Zeuge vielleicht, wenn er sie hat, um denjenigen ein Stück weit den Weg zu zeigen, du hast keine Chance. Es steht einfach so, wie die es gesagt haben. Und das ist auch bei uns, das ist da hiermit gemeint. Gott hat wegen der Herzlichkeit unserer Herzen so viele Worte, so viele Zeugen, die ganze Wolke der Zeugen uns gegeben, dass wir sehen, wie man im Glauben Schiffbruch erleidet, wie man aber auch im Glauben vorangehen kann. Ja.
Du legst jetzt gerade die Elberfelder Bibel aus, wo Zeugnisse drin sind, aber wir sehen hier immer die Lutherbibel mit Mahnungen.
Ja. Mahnungen, okay.
Nur, dass wir
ja, Mahnungen. Ja. Oder Zeugnisse. Es gibt da unterschiedliche. Deswegen, ich habe es mir jetzt in dem einen so und dem anderen so hier. Okay, danke dir. Ja, also die Mahnungen nehmen wir mal. Ja, es sind so viele Zeugen, die uns hier letztendlich den Weg und auch mahnend uns hier begleiten. Von ganzem Herzen suchen. Also nicht, ja, wie soll ich nur äußerlich, dass ich eben ab und zu mal in die Kirche gehe, sondern der äußerliche Gehorsam ist gut. Aber wir sollen von Herzen Gott suchen. Also das heißt, unser ganzes Herzen, unsere Motive, alles, was in uns letztendlich ist, soll Gott suchen. Warum? Weil das, was nur aus Gewohnheit geschieht, irgendwann totes Werk ist und weg ist. Es muss von Herzen kommen. Gott möchte an mein Herz heran. Ja? Ich weiß, bei dir sieht es gut aus, aber bei mir ist es eine Mördergrube. Und diese Mördergrube, da sagt Luther nur, ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Und das kenne ich auch. Und da möchte er ran. Da möchte er uns ein neues Herz geben. Deswegen von Herzen, von ganzem Herzen, ihn in seinem Wort suchen. Die im Gesetz des Herrn wandeln, die ihn im ganzen Herzen suchen, nicht nur ein bisschen oder halb, sondern in ganzem Herzen. Vers 3, welche auf oder in seinen Wegen wandeln und kein Unrecht oder kein Übel tun, können wir beides sagen. Erstens haben wir hier das inwendige Christentum. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann wird das erst einmal geordnet, neu gemacht und zweitens auch nach außen hin. Ja? Das Leben muss von innen aufgeräumt werden. Und das ist oft eine ganz notvolle Sache. Aber es beweist auch sich dann im Äußerlichen. Es darf keiner sagen, ja, das machen wir schon, aber nachher mit seiner Zunge über die Stränge hauen. Es passiert, aber das ist ja reparabel. Wir können zum Kreuz gehen. Aber es fängt immer im Herzen an, dass unser Leben neu wird. Jesus sagt das selbst, Matthäus 12, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Vers 4, du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Jetzt wendet er sich direkt an Gott. Du hast geboten. Im Hebräischen wird hier wieder ein ganz besonderer Nachdruck gelegt. Und im Hebräischen wird es angedeutet, als Depositum, ein Niederlegen eines Schatzes, könnte man es deuten. Die göttlichen Wahrheiten werden wie eine Perle in unser Herz hineingesenkt, ja, niedergelegt, in unser Herz deponiert, könnte man sagen. Und dann wird Gott auch wieder irgendwann das fordern, was er dort durch sein Wort hineingelegt hat. Und ich denke an manch einen, der vielleicht einen Konfirmationsspruch gekriegt hat und der ist irgendwo verschütt. Und irgendwann erinnert man sich nach Jahren, vielleicht Jahrzehnten daran und es kommt zu einer Umkehr. Oder es kommt zur Besinnung, dass man wieder daran sich erinnert. Genau so legt Gott einen Schatz des Wortes Gottes in das Herz hinein, ja, um es nachher auch wieder aufkeimen zu lassen. Und wir kennen die Begriffe Heimsuchung oder Visitation von den Kirchenvätern. Auch das ist hier mit abgebildet. Befehle fleißig bewahren als einen Schatz, ja, wie eine Schatztruhe bewahren. Und diese Schatztruhe muss auch bewacht werden. Wir kennen den vierfachen Acker. Ja, dann fällt das dahin und dorthin und nur ein ganz bisschen fällt auf das gute Land. Und das bringt aber auch Frucht. Genau das ist auch hier mit im Bild mit drin, ja, mit diesem Wort hier. Vers 5, O, dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernste hielte. Ja, das ist ein lieblicher Seufzer eines Gläubigen. So gibt es eigentlich eine ganze Menge in diesen Psalmen. Und das kann unmöglich ausbleiben, dass sich Gott da, wie soll ich sagen, nicht meldet. Wenn sich einer von ganzem Herzen zu Jesus bekehrt, so werden am Anfang viele Seufzer aufsteigen. Wenn man sein Herz sieht, was man alles gemacht hat, die Vergangenheit, wo man vielleicht aufräumen muss, dann steigen Seufzer auf. Und die innere Gnade Gottes gibt uns dann ein Stück weit Frieden darüber, wenn die Vereinigung mit Gott ist und auch wir aufräumen dürfen und unser Leben vor ihm in Ordnung kommt. O, dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernste hielte. Das heißt im Hebräischen, O, dass meine Wege mögen gerichtet und befestigt werden. Deine Rechte zu halten. Das Herz ist schlüpfrig. Oh, die Falschheit unseres Herzens ist uns deutlich vor Augen. Aber es heißt dann auch, dass das Herz fest werde durch Gnade. Hebräer 13, Vers 9. Und wir kennen auch David, Psalm 51, Vers 12 nicht. Gib mir ein ja, reines Herz, einen neuen Geist. Und das ist auch hiermit letztendlich beinhaltet. Vers 6. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ja, es ist seltsam, wo schauen wir seit der Aufklärung hin? Sapere aude, bedien dich doch endlich einmal deines Verstandes. Und wir merken, wir schauen nicht mehr auf das Wort Gottes, unsere Gesellschaft nicht. Sie schaut auf alles andere, aber nicht auf das Wort Gottes. Seit der Aufklärung haben wir eigentlich einen Paradigmenwechsel, die Leitkultur hat gewechselt, nicht mehr klerikal, Wort Gottes, Kirche und so weiter ist mehr Maß aller Dinge, sondern jetzt kommt die Aufklärung. Das werden wir dann bei der historisch-kritischen Methode noch sehen, bei Semmler, wie das anfängt, ja, dass man diese Dinge wegschiebt und den Verstand als Maß aller Dinge hat. Und genau das ist das. Unsere Gesellschaft schaut nur noch, was kann ich haben, wer bin ich, was hast du, das ist das, was uns angeht. Hier sagt aber, ich schaue allein auf deine Gebote. Nur Gottes Wort ist für mich Maßgabe und Wille. Das ist das Entscheidende. Was ist der Wille Gottes? Was will Gott in seinem Wort für mich haben? Nicht, wir haben den allgemeinen Willen. Wir haben auch spezielle Anweisungen, kann man in der Schrift, im Neuen Testament, wir haben die 10 Gebote und, und. Das sind ja ganz konkrete Anweisungen. Dann gibt es natürlich auch die Frage, wo hole ich meine Butter, beim Lidl oder beim Aldi? Nicht? Und dann sagt mir Gott nicht bei dem oder dem, sondern da habe ich Freiheit. habe ich die oder die Hose nicht, da habe ich Freiheit. Aber in vielen Dingen, das ist Thessalonicher 4, Heiligung, Unzucht, Bruderübervorteil, ja, gutes Tun und so weiter. Da habe ich genau den Maßstab, um zu sagen, das ist der Wille Gottes. Und dann sagt Paulus immer wieder, ja, prüf doch, was der Wille Gottes ist. Und auch da lässt uns Jesus nicht im Unklaren. Ja, Gott hat durch sein Wort gesprochen, Jesaja 1. Und er spricht nicht nur gestern, sondern auch heute und morgen. Ich muss nur meine Ohren ausstellen und lauschen. Ich werde ihn in der Regel nicht in der Zeitung finden, den Willen Gottes. Auch nicht in der Disco oder in der Wirtschaft. Ja, ich werde ihn vor allen Dingen im Wort Gottes, in der Predigt, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft mit Geschwistern finden. Luther, nehmen Sie Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn. Das Reich muss uns noch bleiben. Egal, welche Anweisung wir von Jesus bekommen, wir wollen den Willen tun. Und dann ist jemand vielleicht als Krankenschwester im Krankenhaus und dann heißt, also nächste Woche bist du da in der Gynäkologie und da sind wieder einige Frauen, die wollen ihre Kinder nicht haben. Nicht? Das ist eine schwierige Sache. Und dann entscheidet sich es, will ich dem Wort Gottes Raum geben oder den Zwängen gibt es ja auch. Zwingt mich auch keiner 80 im Ort zu fahren. Ja, wenn es da heißt 30, außer der Gesetzgeber, wenn es blitzt, dann zwingt er mich, ja. Dann fragt auch keiner mehr danach, wie ging es dir denn da, ja, oder sonst irgendwas. Nein. Aber die Anweisungen Gottes, wollen wir uns das zum Maß aller Dinge machen? Herr, ich will nur deinen Willen tun. Ob ich allein bin, ob ich verheiratet bin, ob ich krank bin, ob ich gesund bin, ob ich arm bin oder alt bin oder jung, es ist völlig egal. Lasst uns das zur Maxime unseres Handels machen. Herr, dein Wille. Weißt du, und dann sage ich nur Augustinus, es ist köstlich, was er sagt. Wenn wir sehen, Herr, ich krieg's einfach nicht hin, können wir nicht sagen, wie Augustinus das sagt, Herr, gib mir doch das, was du forderst, dass ich es dir wiedergebe. Selbst das, was wir nicht können, wo wir wissen, Herr, ich bin eigentlich dran, ich krieg's aber nicht hin. Hilf mir, dass ich es hinkriege. Hilf mir. Ja, also ich denke, da werden wir nicht alleine gelassen. Und der Herr sieht unser Herz, will ich es denn wirklich tun? Es gibt natürlich so Sprücheklopfer in Jeremia, nicht? Ja, wir wollen den Willen Gottes tun, natürlich. Ja, Ägypten oder wir bleiben hier. Und dann sagt Gott, bleibt hier. Und die Ältesten sagen, ja, schön, ne? Aber wir gehen trotzdem, nicht? Also, und was war? Sie sind alle in Ägypten umgekommen. Außer Jeremia, der ist geblieben. Also, Gott hat sein Wort bewahrheitet. Vers 7. Ich danke dir, dass du mich lehrst. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Aufrichtigkeit des Herzens, das könnte man eigentlich auch dazu sagen, ja, mit rechtem Herzen. So wirst du mich die Rechte deiner Gerechtigkeit lehren. Die Rechte, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Vers 8 noch, deine Gebote will ich halten, lass mich nimmermehr. Verlass mich nimmermehr. Keiner soll denken, Jesus würde uns jemals verlassen. Es ist nur einer, ein einziger einmal verlassen worden von Gott. Wer ist das?
Jesus
am Kreuz. Und so kannst du mit Gewissheit sagen, Herr, verlass mich nicht. Dieses Gebet wird immer erfüllt, weil er es versprochen hat und er sein Wort nicht bricht. Er weiß, wenn er uns verlassen würde, dann wären wir in der Hölle. Das ist das. Und das kann seitdem Jesus wieder auferstanden ist, für diejenigen, die ihn angenommen haben, nicht sein. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Jetzt lasst uns noch zuletzt schauen, 6 Merkmale Davids Liebe zur Schrift. Das war ja unsere große Überschrift. und 6 Merkmale, an denen David seine Liebe zum Wort Gottes ausdrückt. Ich habe 3 Merkmale oben und dann die nächste Seite noch einmal. Ich habe meine Freude an deinen Geboten, sie sind mir alle lieb. Das Wort Gottes ist göttlich. Es kommt von Gott her. In allen 176 Versen haben wir, ich habe es vorhin schon mal aufgelistet, Gottes Wort, Zeugnis, Gebot, Satzung, Ordnung, Rechte, die einen göttlichen Charakter widerspiegeln. Sonst würde sich dieser David nicht die Mühe gemacht haben, 176 Verse hier so uns zu präsentieren. Ich habe meine Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb, weil sie göttlich sind. Ein zweites Merkmal. Das Wort Gottes ist vollkommen. Dein Wort ist ganz durchläutert, heißt es in Psalm 140. Wahrhaftig, vollkommen, das habe ich extra in Klammern, kann man beides auch so übersetzen. Und dein Knecht hat es lieb, weil Gottes Wort vollkommen ist. Deswegen heißt es auch in 1. Korinther 13, wenn das Vollkommene kommen wird, das Wort Gottes. Wenn die Ewigkeit, wo sowieso alles vollkommen ist, kommt, dann brauche ich auch dann brauche ich gar keine Gaben mehr, dann ist die Liebe maßgeblich. Deswegen sagt Paulus das da, wenn das Vollkommene, und da haben wir es, das Vollkommene ist das Wort Gottes, wenn das kommt. Die 10 Gebote brauchen nicht nachgebessert werden. Ja? Der ganze Wille Gottes ist dort für uns greifbar und umsetzbar. Dann haben wir drittes Merkmal, das Wort Gottes ist ewig. Vers 89, auf ewig Herr steht dein Wort fest im Himmel. Und wir könnten jetzt noch ergänzen, nicht nur im Himmel, Herr, sondern auch, Jesus hat es das ja gesagt, nicht Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden auch vergehen. Nicht vergehen, ja, ich wollte mal hören, ob du da mit dabei bist. Also, die werden nicht vergehen. Also, das Wort Gottes ist ewig. Okay. Also, jetzt haben wir noch die letzten 3 Merkmale. Das Wort Gottes ist lebendig. Vers 25. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich, mach mich lebendig. Nach deinem Wort. Gell, und das kann doch manch einer von uns sagen. Wir sind niedergedrückt und wissen nicht mehr weiter und dann lesen wir ein Wort Gottes. Ob es die Losung ist, bei mir haut es manchmal richtig bei einem Vers schon rein, dass ich gar nicht mehr weiterlesen brauche, dass ich genau weiß, Herr, das ist das Wort für den Tag für mich heute. Es ist lebendig und spricht in unsere Situation hinein. Und wir dürfen dankbar sein und darüber uns freuen, dass dieses Wort nicht ein totes ist, ja, sondern erquicke mich, mach mich lebendig nach deinem Wort. 5. Merkmal, das Wort Gottes ist heilsam und gut. 39. Wende von mir die Schmach, die ich schaue, durch deine Ordnungen, denn deine Ordnungen sind gut oder heilsam. Also, Gott möchte uns nicht durch sein Wort niederdrücken, kaputt machen, einreinwirken, wie auch immer du das nennen möchtest, sondern sie sind gut und heilsam. Das ist doch auch wunderbar. Wer sich an dieses Wort Gottes hält, der wird nie zu Schanden. Das ist ausgemacht. Und 6. Das Wort Gottes ist liebevoll. Und vielleicht etwas fremd, ja? 97. Ich habe dein Gesetz so lieb. Täglich sinne ich ihm nach. Und wenn jemand weiß etwas von Liebe, da denkt man öfters drüber nach. Da freut man sich. Da ist man begehrlich, man möchte dieses Gegenüber, was man lieb hat, nicht nur einmal, sondern so gut wie möglich in seinem Herzen behalten. Ja? Das ist das Wunderbare. Ich habe dein Gesetz so lieb. Kannst du das auch sagen? Gell, das ist ja wichtig, wenn wir jetzt den Psalm da so, und jetzt haben wir nur 8 Verse, gell? Also das ist noch reichlich Potenzial für dich für zu Hause. Dann weißt du, manchmal kommt es einem so, dann, ah Mensch, ich habe keine rechte Lust und dies und jenes. Aber da werden wir uns noch unterhalten. Wie können wir Bibellesen wieder ganz neu auf den Sockel stellen, dass uns das nicht, ja, wie soll ich sagen, wie es Mana dann und die Wachteln können wir nicht mehr essen, sondern dass wir jeden Tag das nehmen, was wir brauchen, und das bekommen wir auch. Das ist köstlich. Lasst uns noch die Hände falten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es uns wieder so richtig schmackhaft machst, an dein Wort hinzulangen. Herr, und dann gib uns da, wo wir eingeschlafen sind und ein bisschen rumlommeln und nicht recht gerade ausschauen können, was dein Wort angeht, gib uns da doch wieder Festigkeit. Gib uns da doch einfach auch wieder Freudigkeit, dein Wort zu lesen und darin zu forschen, weil wir dich darin finden. Danke für dieses Beispiel, auch wenn es jetzt so bruchstückhaft nur war. Und doch, Herr, wirst du uns auch das Gebet erhören, wenn wir darum ringen, Herr, gib mir Freude an deinem Wort, dass ich es lieb habe. Amen.